Ich habe von meiner Berufung ja nie was anderes vorgehabt, als in die Mission zu gehen, habe sehr schnell mein Studium der Theologie in Tübingen abgeschlossen, war mit 22 Jahren fertig und bin 7 Tage in Basel gewesen zum Einführungskurs und habe dann gehört, dass man keine Missionare mehr braucht. Das war im Jahr 1961, als die große Krise der traditionellen Missionen kam. Und ich war dann ziemlich verzweifelt, was jetzt weitergeht, warum mein Weg mich nicht nach Liebenzell geführt hat. Ich glaube, dass damals auch keine Theologen erwünscht waren. Ich habe noch alle Versuche gemacht, über eigene Faust irgendwo in Asien noch einmal weiter zu studieren. Aber es hat sich dann nichts ergeben und dann hat der Rat eines Freundes, man braucht auch in Württemberg Missionare, mich dann doch in den Dienst der Landeskirche geführt. Und es war meine Sehnsucht, immer wieder Mission zu erleben, auch selber hinauszugehen. Deshalb war ich dann dankbar, wie ich bei Licht im Osten mitarbeiten durfte. Und dann war es so, dass das Feld der Inlandmission auch durch die Gemeindearbeit, ganz besonders in Stuttgart, mir eigentlich nicht die Möglichkeit gegeben hat, das Feld aufzugeben, weil ich nicht wusste, wie es möglich ist. Und ich habe mich dann gefreut, dass von 1980 an in einer weiteren Arbeit ich die Verantwortung tragen durfte. Und gerade deshalb weiß ich ja, wir haben zurzeit 150 Mitarbeiter, die im Ausland sind, in 34 Ländern und nochmal die Coworkers, weiß ich, was die Liebenzeller Mission auf diesem Gebiet leistet, auch in der exquisiten Personalführung und Betreuung. Die ist wirklich professionell, während wir das nur amateurhaft können. Als solche, die nie auf dem Missionsfeld waren, aber auch Gott begabt hier. Auch unser Gunter Kiene war nie auf dem Missionsfeld und hat von Gott solche Gaben bekommen in der Personalleitung. Wir sind dankbar, dass auch das immer wieder eine Wahrheit ist, dass Gott auch auf krummen Wegen nochmal gerade führt. Aber ich bin jetzt glücklich, dass ich hauptamtlich in diesem Dienst stehen darf. Manche reden immer wieder vom Ruhestand. Ich bin finanziell unabhängig, ich habe auch keinen Dienstvertrag, aber habe die Geschäftsführung dieser Werke. Und das ist ein großer Dienst. Wir sind allein im Büro, 22 Leute in Stuttgart. Und ich habe die Verantwortung für diese Werke und freue mich, dass ich das tun darf als ein unbezahlter Mitarbeiter, weil ich durch die Möglichkeit einer vorzeitigen Zurruhesetzung, ich habe noch nicht das Ruhestandsalter, in der Landeskirche nach 40 Jahren Dienst freigesetzt werden konnte. Und das war eine herrliche Möglichkeit. Ich wünsche Ihnen die Freude, was es ist, ein Vorrecht vollamtlich in diesem Dienst stehen zu dürfen. Das hängt mit unserem Text jetzt heute Morgen zusammen. 2. Timotheusbrief, wir haben viel hier entdeckt an diesem Brief. Und jetzt kommt Paulus noch einmal zurück auf das, was ihm auf den Nägeln brennt. 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 8. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon hingeopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Er hat mehrfach gestern und vorgestern das erwähnt, dass es für den Paulus nicht leicht war, einen Mann in die Verantwortung zu setzen, wo man die Mängel so offenkundig sah, der durch seine natürliche Konstitution von der Furcht geprägt war, der auch nicht die nötige Courage hatte. Und doch legt Paulus in die Hände dieses Timotheus, weil er weiß, dass der Geist Gottes lebendig macht und auch diesen Timotheus befähigt, dass die Gaben entwickelt werden. Aber er macht ihm das ganz dringlich. Und da sehen wir schon, wie in der Urchristengemeinde genau die Gefährdungen lagen, die ja zu unserer Zeit so kennzeichnend geworden sind. Warum ermahnt Paulus den Timotheus so stark, in diesen harten Worten zu predigen, das Wort? Wir hatten ja gestern noch einmal die Bedeutung der unverkürzten Bibelbotschaft, des Wortes, des Bibelwortes, des Wortes Gottes. Und jetzt nochmal, du musst die Predigt ganz entscheidend wichtig nehmen. Ich habe drüben in der Bibliothek, wo ja wie Kraut und Rüben alles zusammenliegt, Bücher, wo andere sagen, das ist alter Gruß, ein Buch gelesen von einem freidenkerischen Missionar, der die Göttlichkeit Jesu geleugnet hat, war der Albert Schweitzer. Und Albert Schweitzer war ja ein Kritiker des Evangeliums in vielfältiger Hinsicht. Und bei Albert Schweitzer, wenn man das nochmal liest in seiner Biografie 1926, hochinteressant, wie er sagt, ist eine ganz große Gefahr in der Mission, dass man das, die Predigt des Evangeliums auf die Seite legt. Er sagt, ausgerechnet ein Freidenker, der wirklich die Göttlichkeit Jesu leugnet, der sagt, es ist eine Sache, die man sieht, die Missionare sind so gefordert durch die Leitung ihrer Geschäftsbetriebe. Und wenn die nur 3 Tage weg sind, geht alles drunter und drüber. Das können die Afrikaner nicht managen. Der muss vor Ort bleiben, aber was wird dann aus der Predigt des Evangeliums? Und dann sagt er, auch ein interessanter Satz, wer einmal erlebt hat, wie unheimlich der Fetischglaube nur wirkt auf die Menschen, wie die Angst haben und wie diese okkulten Mächte wüten. Er wollte jeden Kritiker der Mission einmal mitnehmen nach Afrika und ihm das zeigen, denn dann merkt man erst, wie wichtig es ist, er sagt, eine neue Ideologie zu geben, das ist halt sein Wort gebrochen, das Evangelium zu predigen, dass mit Menschen von ihrer Furcht frei werden. Also, dass wir auf einmal vom Albert Schweitzer noch einen Anstoß kriegen zur Evangeliumsverkündigung, auch dass er uns darauf hinweist, es ist eine ganz große Gefahr, dass wir unseren Auftrag versäumen und viele andere Dinge wichtig nehmen und an vielen anderen Dingen so gefordert sind, dass wir zum eigentlichen Geschäft gar nimmer kommen. Nun haben wir natürlich in unserer Zeit eine ganz besondere Krise der Mission, die ja etwa im kirchlichen Missionsbegriff kommt. Wenn Sie mit den meisten Theologen über Mission reden, dann meinen die, das ist Obdachlosenfürsorge oder das ist Altstadtsanierung oder ökologische Fragen. Ja, warum? Weil das Wort Sendung ist ja auf alles hin zu übertragen. Und interessant ist, dass Paulus mit der Predigt des Evangeliums meint, Menschen bekehren. Jetzt gerade auf unserer Reise in Madagaskar hat unser Mitarbeiter eine Begegnung mit dem amerikanischen Dozenten der lokalen Bibelschule im Süden von Madagaskar arrangiert. Und wir kamen vorher in einem kleinen Kreis zusammen, es war eigentlich alles ausgemacht. Und wir haben ihn so kurz vorgestellt und das war ein typischer Vertreter einer liberalen Missionseinstellung, wie sie dort auf Madagaskar durch die Lutheraner sehr gefördert wird. Und ich habe dann ganz schlichtlos charakterisiert, was wir mit unserem Dienst bei Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte wollen. Und ich habe gesagt, ich will es mit einem Wort sagen, wir wollen, dass Menschen sich bekehren. Und jetzt hat der Mann plötzlich gesagt, er könnte den Termin nicht mehr wahrnehmen am Nachmittag, unsere Begegnung, er sei terminlich belegt. Ich habe gesagt, seid froh, jetzt ist gut, es ist wenigstens klar geworden, dass wir an ganz verschiedenen Zielrichtungen arbeiten. Und das ist auch bei euch so, dass es erlebt, da trennen uns Welten. Da trennen uns Welten mit dem, was wir wollen. In der Bibel ist immer gemeint, Menschen zu Jüngern Jesu machen. Das geht nur über eine Bekehrung. Übrigens ist das ein Wort, das der Paulus gebraucht, auch noch in seiner Verhandlung vor Festus, in seiner Gefangenschaft in Caesarea, dass Menschen bekehrt werden, herumgerissen werden aus ihrer Verfluchtenheit hinein in diese Welt, zu einem neuen Leben und am Geist Jesu kommen und verwandelte und wiedergeborene, neugeborene Leute werden. Das ist das Ziel unserer Missionsarbeit. Und das ist nicht bloß am Anfang so oder eine Zeit lang so. Das muss in einer Gemeinde auch ein Leben lang das Ziel bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier auch in Deutschland anders Gemeinde oder Gemeinschaftsarbeit betreibt, ohne dass man immer dran denkt, heute sollen Menschen zum Glauben an Jesus kommen, die noch nicht zu ihm gehören. Und wir wollen auch immer die Offenheit haben, dass Menschen ohne irgendwelche Probleme in unsere Versammlungen kommen können, dass sie merken, sie sind hier willkommen. Und dass das dann geschieht, und warum verlieren wir das so gern? Das ist ja ein Rätsel. Warum hat überhaupt die Christenheit die Mission so verloren gehabt? Versteht man nicht in der Reformationszeit, man versteht es auch nicht in der Zeit der Orthodoxie. Wenn man das noch einmal liest in den alten Protokollen, auch etwa beim Pietismus, das sind auf dem Oberkirchenrat in Stuttgart etwa die Protokolle vom königlichen Konsistorium, dann haben die orthodoxen Vertreter damals, die Bibel in ihrer ganzen Richtigkeit und in ihrer ganzen Tiefe, die Botschaft auch entdeckten, haben das erkannt, aber sie haben das nie verstanden, was wir das Erweckliche bezeichnen. Die Unruhe, Menschen gehen verloren. Und ich würde immer glauben, dass der Hauptunterschied des Pietismus zu allen anderen Kirchenformen das ist, dass uns das umtreibt, dass Menschen verloren gehen, in die Hölle kommen. Und wir wollen das nicht. Vielleicht erleben Sie es, wie es bei uns in unserem Jugendbibelkreis war, dass oft, wenn 15-Jährige da gesprochen haben, dass sie geweint haben, weil sie das gedrückt hat, ihre Eltern. Was wird aus meinen Eltern, wenn es eine ewige Verdammnis gibt? Und wir verlieren das oft auch in unserer Dienstarbeit. Wir werden großzügig und sagen, vielleicht hat Gott doch noch ein paar Hintertüren. Gibt es noch Möglichkeiten und kommen ein paar vage Stellen oder wir philosophieren über die endlose Liebe Gottes, die noch alle Möglichkeiten offen hat. Nach dem Zeugnis der Schrift ist ein großer Ernst über unserem Predigen, dass Menschen zur Entscheidung kommen. Und nicht nur auf dem Missionsfeld, sondern noch viel mehr bei uns. Und ich sehe die Hauptnot, als ein Mann, der 40 Jahre in der Praxis war, heute bei uns, Gemeindewachstum, Gemeindeanhörung, nicht in den Formen, und ich fürchte, dass wir viel zu stark in den Formen bleiben, nicht an der neuen Kostümierung und der neuen Musik und der neuen Band und all, das ist immer variabel, je nachdem, was wir Kräfte haben. Aber das ist für die Menschen außen gar nicht so wichtig, sondern die meisten Menschen, die auch heute als Ungläubige um uns her sind, Nichtchristen, haben den Ernst und die Dringlichkeit der Botschaft nie gehört. Und sie sind oft ganz gepackt, wenn sie spüren, wie ernst wir das meinen. Und es gibt viele Arbeiten, die auch, ich denke die Arbeit Glauben und Leben, mein Bruder Kurt, der die gemacht hat, wo er als davon sprach, dass etwa ein Viertel der Teilnehmer von diesen Wochenendseminaren Jesus annahm und sich entschieden hat. Dass eine solche Offenheit bei ganz fernstehenden Leuten ist, und wir müssen diese Zielrichtung behalten. Es ist ja alles wunderbar, wenn man Reformen der Liturgie macht und des Kirchenbaus und was man alles hat. Und dann kann man sich nochmal Schleier über den Talar hängen mit bunten Farben und so. Das ist alles letztlich nicht wichtig, sondern letztlich wird, ob die Predigt erwecklich ist. Ich kann das auch nicht unterscheiden. Bis heute gehe ich in jede Evangelisation als einer, der das selber braucht, und ich gehe aus jeder Evangelisation heraus und habe eine neue Entscheidung mit Jesus festgemacht. Meine alte Entscheidung meiner Bekehrung einst, die bleibt trotzdem gültig. Aber es sind so viele Dinge, die vor Jesus in meinem Leben wieder bereinigt werden müssen. Und darum bedauere ich auch, dass die Evangelisation bei uns auch zu einem ganzen Stück zurückgetreten ist. Wir freuen uns über Pro Christo, aber das darf das andere nicht ersetzen. Eine Gemeinde muss diese Offenheit nach außen haben, auch eine Gemeinschaft, und dann muss das Wort kommen, dass sowohl die Gläubigen wie die Ungläubigen in gleicher Weise zu Jesus ruft. So sehe ich es auch in der Urchristengemeinde, so sehe ich es auch bei Paulus mit seinen Worten, dass wenn ein Ungläubiger in unsere Versammlungen kommt, er überführt würde durch das Wort, das dort gesprochen wird. Und es war in der orthodoxen Zeit interessant, dass es Leute waren wie Christian Skriver, der zum ersten Mal in seinen Predigten das bringt. Wir senden Kaufleute, die das Gold aus der Welt kaufen. Und uns ist die Seele dieser Menschen, die verloren gehen, so unwichtig. Und das ist so herrlich, wie plötzlich in der Orthodoxie dieses Erweckliche durchbricht. Ich sehe nichts anderes mir so wichtig am Pietismus als dieses, die Unruhe für unsere Menschen, die um uns her leben, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Und das trennt uns natürlich heute von vielen Missionsaktivitäten, die auch in der Christenheit hier und da gemacht werden. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo ja die Trennung nicht läuft zwischen Sozialarbeit und sonst was. Der Pietismus hat ja Kinder versorgt und hat ja Diakonie eingerichtet und alles. Aber das war doch von der Großhebacher Schwester wichtig, dass sie für ihre Kinder im Kindergarten gebetet hat. Und dass sie wollte, dass dort Kinder schon Jesus kennenlernen. Da war dieser Trieb da. Und das ist doch in der Sozialarbeit ganz wichtig, ob einer heute Obdachlosenarbeit macht. Aber dass er weiß, wenn ein Mensch nicht vom Alkohol los wird, kann ich ihm auch sozial nicht helfen. Und da ist eine Kette da, dass nur durch ein erneuertes, von Jesus erneuertes Herz, die Sozialarbeit überhaupt einen Sinn hat. Wo soll denn sonst etwas herauskommen? Es kann für die anderen immer so wirken, wenn wir dann an dieser Stelle auch im Wort Gottes gefangen sind, dass wir halt unsere alten Lehren immer wieder weiter treiben. Ja, das tun wir. Mir ist der Galilei ja so eindrücklich, wie sie den vor Gericht gestellt haben und dem alles angedroht haben, dass sie ihn auf den Scheiterhaufen legt, weil er ja behauptet hat, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Und wie sie ihm alles angedroht hat, sie bewegt sich doch. Wir brauchen von unserer Umgebung nicht verstanden zu werden, sondern wir haben eine Sendung mit dieser Leidenschaft, Menschen zu retten vor der Hölle, vor der Verdammnis. Und wir wissen, wie die Zeit drängt. Und es ist ein großes Amt. Und egal, wo wir jetzt sind, ob wir daheim einen Hauskreis haben oder ob wir draußen in der dritten Welt arbeiten, wir wissen, dass der Ernst des Gerichtes Gottes da ist. Und ich kann nur aus einem brennenden, liebenden Herzen Menschen erreichen wollen und ihnen das so wichtig machen, dass das eben gesagt wird. Es muss das Wort gepredigt werden. Das ist der wichtigste Lebensinhalt, den wir haben. Ich freue mich, dass es nochmal einen solchen Neuaufbruch doch Weltmissionsarbeit gab, ganz besonders sicher durch den Kongress in Lausanne, damals 1974, die Sammlung auch der Evangelikalen in unserem Land, wo auch so viele Missionsaktivitäten noch einmal gebündelt wurden. Lasst uns das Wort, wir wollen unerschrocken sagen, was unser Herz in Jesus fand. Wir wollen das weiter sagen, und dass das der Paulus dem Timotheus so ans Herz legen muss, ist ebenso, dass in der Routine der anderen Dienste immer wieder die Prioritäten verschoben werden. Viele Dinge sind wichtig, aber eins darf darunter nicht leiden, wie bei den Diakonen in der Apostelgeschichte. Ich sagte noch einmal, der Stephanus ist nicht wegen seinem Suppenessen auf Rädern oder was er gemacht hat, Sozialarbeit ist er gesteinigt worden, sondern weil er bei den Kranken ein solches Jesuszeugnis vertreten hat, dass Menschen zur Entscheidung kamen. Nicht anders war es beim Diakon Philippus, Apostelgeschichte 8. Und das wird wieder die Kraft unseres Dienstes sein, dass man durch alle diese Möglichkeiten, die man hat, Zeugnis geben kann. Unsere Förstersfamilie, die da gerade noch Indonesisch lernt, um auf die Molukken zu gehen, aus Altensteig, haben Sie jetzt geschrieben, wie Sie mit Ihrer Sprachlehrerin, die Sie gefragt hat, was Sie eigentlich hier wollen. Und dann hat sie aus vollem Herzen so von Jesus erzählt. Sie war ganz erfüllt, dass sie sagte, der Sprachlehrerin liefen die Tränen herunter. Eine Muslimin, das ist herrlich, wenn Leute diese Leidenschaft haben. Das ist ein 30-jähriger Förster von Altensteig, dass er das in einer muslimischen Umwelt einfach weitererzählen will, was sein Leben reich gemacht hat. Und er spürt, das ist mein Dienst. Ich bin trotzdem ein toller Förster und werde den tropischen Regenwald evaluieren und werde mir überlegen, wie man ihn nutzbar machen kann. Aber ich habe ein Zeugnis von Jesus. Und das, ohne das können wir den Dienst nicht tun und können wir auch nicht tätig sein. Aber nicht nur in der Weltmission, sondern auch zu Hause im Reiche Gottes. Wir brauchen das. und predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Ich ermahne dich inständig. Die Formel, die Paulus hier im Griechischen gebraucht, ist eine Formel, die man bei Gericht verwendet. Im Grunde, ich beschwöre dich. Es ist eine Sache, über die man gar nicht diskutieren kann. Es ist ein Auftrag, der ist so gebunden an dich und an dein Leben. Du kannst jetzt nicht sagen, das ordne ich zeitig an, sondern deine wichtigste Lebensaufgabe ist, dass du das Wort predigst. Und ich ermahne dich inständig und ich rufe dich auf vor dem Messias Jesus, Christus Jesus. Das stellt er immer voran, um das ganz besonders herauszusehen, der gottgesandte Retter und vor dem ewigen Weltenrichter. Das ist eine solche Schuld, die wir auf uns laden, wenn wir das Wort nicht sagen, wo wir es hätten sagen müssen, weil die Situationen nicht mehr kommen. Es ist nicht in mein Belieben gestellt, es ist nicht in meine Überlegung gestellt. Ich wollte auch noch viel mehr durch mein Wesen ausstrahlen. Karl Heim hat es ja immer erzählt von so alten hanischen Stundenbrüdern, wo zwei Mädchen, kennen Sie die Geschichte, die kommt beim Karl Heim in den Predigten vor, wie zwei junge Mädchen irgendwo zu einer Fasnachtsveranstaltung in Stuttgart gehen wollten und dann zwei hanischen Brüdern auf der Straße begegnet sind, worauf sie sofort umgekehrt sind und also nicht der Lustbarkeit nachgegangen sind. Ich weiß nicht, ob das bei den Hanern vielleicht auch ein Schreckbild war. Ich weiß nicht, ob das gerade modellhaft ist, sonst schätze ich die Aussagen von Karl Heim sehr. Ich meine immer, ohne das Wort geht es eben doch nicht. Das Wort muss übereinstimmen mit dem Leben, aber wir können das nicht hinkriegen. Ich bin auch immer stutzig geworden, wenn Leute gesagt haben, erinnere mich an einen Jugendmitarbeiter noch im Schwarzwald, wo der Vater ungläubig war, der Vater sagt, Buh, wenn ich die angucke, so wie du bist, da denke ich doch drüber. Ich weiß nicht, ob die uns nicht bloß ihre Schmeichelei um den Mund rumschmieren. Ich bin da bei den Ungläubigen nie so sicher. Bilden sie sich auch nie was ein. Ich habe das ja immer mitgemacht nach den Predigten und so. Wenn die Leute gesagt haben, so wie sie predigen niemanden, sondern wusste ich, nach dreimal kommen sie auch nicht mehr. Da sollten wir realistisch sein. Diesen Lob der Ungläubigen, da dürfen wir nie abhängig werden. Vom Lob der Ungläubigen. Es wird immer wieder nötig sein, ein Wort zu sagen, und das fällt uns so schwer, das Wort zu sagen. Vielleicht nochmal eine Erfahrung aus meinem Dienst. Ich kann mir im Rückblick auf 30 Jahre Stuttgarter Innenstadt keine Türe vorstellen, die versperrt gewesen wäre für jemanden, der von der Kirche komplett ist. Schwieriger, weil man sagt, ich komme von einer Gemeinschaft. Wenn man sagt, ich komme von der Kirche, und der Name der Kirche sagt, sind alle Türen offen, auch bei denen, die ausgetreten sind. Die Menschen wollen heute in unserem Land nicht mit der Kirche brechen. Ich kann mir sicher, da waren Leute, die verhindert waren und die keine Zeit hatten. Das gibt es ja auch bei uns, wenn jemand gerade in die Türe kommt. Wir sollten auch die Besuche wirklich kurz machen, dass wir mal auf 5 Minuten anpeilen, dass wir Leuten das Last fällt, nur wenn sie wirklich darum bitten, dass man länger bleibt. Aber wenn man wirklich es drauf anlegt, war mir erstaunlich, wie rasch man über das Evangelium reden, ob das gerade im Osterfest war oder an Weihnachten, wissen Sie, um das geht es mir eigentlich, oder das ist mir heute so wichtig. Wissen Sie, ich wollte, dass Sie Jesus kennenlernen. Und sicher sagen die Leute aus Höflichkeit, dann ist hochinteressant. Macht ja nichts. Aber wir können das Wort sagen und wir nutzen es viel zu wenig. Auch frage ich mich, ob bei uns nicht die hier in Deutschland viel zu sehr die Hausbesuche heute leiden. Die Hausbesuche einfach von Tür zu Tür, was ja die Mormonen und die Neuapostel super machen. Und bei uns, wo wirklich eigentlich die Türen offen wären, die Leute darauf warten, wie oft habe ich gehört, warum kommen sie erst jetzt? Ich habe immer drauf gewartet. Wenn wir Missionseinsätze in der Königstraße gemacht haben, und ich sage, ich bin ihr Pfarrer, Sie zahlen doch Kirchensteuer und Sie sind doch getauft. Wann hat sie ihr Pfarrer das letzte Mal besucht? Ich bin heute da, ich suche sie. Aber ich will mit ihnen über das eine reden, was das Wichtigste ist. Und wir sollten dieses tun, egal ob die Leute es annehmen oder nicht. Es ist jedenfalls eine Offenheit da, dass wir das sagen können. Ich habe auch, wenn es irgend ging, mit Menschen gebetet, und es wurde mir nur einmal abgelehnt, das war beim Trauerbesuch. Da war diese Frau, die es nicht wollte, eine Kirchenmusikerin, Mitarbeiterin der evangelischen Kirche, die hat gesagt, man kann doch jetzt nicht beten. Aber für normalen Menschen ist das und bewegt die Menschen sehr tief, wenn wir mit freien Worten beten. Sie werden das auch beim Krankenbesuch erleben. Die Not hier in einem kurzen, natürlichen Gebet vor Gott zu bringen, egal wenn es ein großer Zimmer ist, Sie erlauben mir, ich würde noch gern mit Ihnen beten. Und im Blick auf Ihre Operation, das vor Jesus bringen, der allein Ihr Leben kennt. Und Sie werden erstaunliche Reaktionen finden bei den Menschen. Je mehr wir direkt das Wort sagen, es ist eine Offenheit da und man muss immer einen Ruck geben. Und jetzt sage ich gleichzeitig, es gab keine Glocke, wo ich nicht gewünscht habe, es ist niemand da, der aufmacht. Gehofft habe, hoffentlich ist niemand da. Weil es einem so schwer fällt, immer wieder neu die Brücke zu schlagen und das Wort zu sagen. Wir sind scheue Leute. Es wäre schlimm, es würde uns das Wort leicht über die Lippen gehen. Dann wären wir auch unbrauchbar für diesen Dienst. Es ist gut, wenn wir wieder ringen und sagen, Herr, gib mir das eine Wort. Ich will nicht babbeln. Gestern haben wir vom Babbeln gesagt. Das ist das Schädlichste. Wir wollen nicht über alles reden, nicht über Kirche reden und über katholisch, ökumenisch und was alles so. Die Leute, ja, die reden ja als blau auf dem Himmel runter. So, Herr, lass mich jetzt irgendwo kurz was sagen. In einer Weise, wie es jemand verstehen kann. Und auf einmal merkt man, dass eine Lehre, die nicht in der Bibel steht, aber die ich aus der Praxis eigentlich immer wieder gefunden habe, jeder Mensch hat schon den Anruf Jesu gehört. Selbst Leute, die sich panzern hinter ablehnen. Irgendwo ein Verkehrsunfall, wo sie ganz nah dabei waren und sind offen, wenn sie in diesen Punkt berührt werden, der sie aus seelisch ganz tief aufwühlt. Und wir sollten viel mehr Mut haben, das Wort zu sagen, wir sind doch gar nicht die Ersten im Heilsplan Gottes. Predige das Wort, und das heißt nicht nur predigen von der Kanzel, sondern sag du das weiter. Und das heißt vor allem, bekenne du Jesus als den Christus Gottes. Jesus-Verkündigung, Jesus groß machen. Über Gott reden, das ist überhaupt keine Kunst. Adolf Hitler und Nazi haben sich immer als gottgläubig bezeichnet. Sie sind aus der Kirche ausgetreten und gesagt, wir sind aber nicht ungläubig, wir sind gottgläubig. Das war die Begründung des Kirchenaustritts, das wissen die Jungen gar nicht mehr. Gottgläubig war der Ausdruck für Nazi-Ideologie, wo man an der Wotan und so geglaubt hat. Und wir müssen aufpassen, dass ja bis heute geblieben Feld, Wald und Wiesengott. Über Gott kann man alles reden, wer glaubt nicht an Gott? Die Teufel glauben auch an Gott und erzittern. Aber wir wollen von Christus reden, wo sich Gott offenbart hat, wo wir wissen, was wir sagen. Und wir wollen Christus predigen in einer Welt, heute bei uns in Europa, ich meine immer, es ist der finsterste Kontinent, den wir haben. Nirgendwo in der Welt haben wir diese Verschlossenheit, die auf dem Hintergrund einer christlichen Verkündigung, christlicher Lehre geschieht, alle die Leute, die Religionsunterricht gehabt haben, konfirmiert wurden und das alles hinter sich haben und nun nur noch das sehen unter dieser Fassade. Aber das Christuswort und das Wort Gottes dringt immer wieder durch. Predige das Wort, steh dazu. Das heißt, weich nicht zurück, das Stehen ist ja bei dem Paulus immer wie der römische Legionär stand, der war nicht umzuwerfen, das war eine Position. Bleibe du dabei, ist doch egal, was, ob dir einer ins Gesicht spuckt oder was. Komm, steh. Auch im Gegenwind, steh dazu. Ich habe Ihnen immer wieder gesagt, wie mir das geholfen hat mit der Missionsgeschichte. Und mir war das auch wichtig in dieser Missionsgeschichte jenseits der endlosen Meere, was wieder lebendig zu machen, weil ich immer dachte, es war so gar nicht mehr sichtbar, dass jeder Einzelne von diesen Leuten, die damals hinausgegangen sind, die man heute als Heroen verehrt der Weltmission, wo man sagt, mit denen kann man sich gar nicht messen, ein Einzelner war, der oft keine Rückendeckung hatte, niemand zur Seite hatte, ein Henry Martin, der als Single hinausgegangen, seinem Single-Sein so gelitten hat, mit 31 Jahren starb, der so geniale Arbeiten gemacht hat in Indien und dann auch das persische Neue Testament übersetzt hat, aber der gewusst hat, das ist mein Auftrag, es muss verkündigt werden. Woher wussten die, dass Mission nötig ist? Ihr Gewissen war gefangen in Gottes Wort. Und heute ist das viel leichter, wo man so gute missionstheologische Begründungen hat und so viele Organisationen, die uns zur Seite stehen. Wir müssen aber aufpassen in unseren evangelikalen Organisationen, dass nicht die Bekehrung der Menschen daneben nebenhin kommt und dass wir auf einmal auch nur Organisationen werden, die die Welt verbessern wollen. Die Entwicklungsdienste sind heute so weit, dass sie sich auf den Gedanken aufgeben, als ob man die Welt entwickeln könnte. Wie will man sie überhaupt entwickeln? Und wohin will man sie entwickeln? Die Geschichte Afrikas ist seit 20 Jahren nur ein rapider Abstieg. Und die Entwicklungspolitik hat einen großen Teil Schuld mit an dieser Entwicklung. Und da ist so toll, dass wir in einer Welt, sicher, wir werden aus Liebe handeln, so wie Jesus aus Liebe Taten getan hat, wie er sich der Leidenden annahm und geholfen hat. Und so werden wir Dienste tun in einer untergehenden Welt. Und das Wort, die Predigt, das wird immer wieder das Entscheidende sein. Und wir werden draufgestoßen, wie diese Predigt des Wortes eine solche Bedeutung hat. In unserer Zeit heute sehen wir ein Echo, wie wir es nie geahnt haben. Wir haben jetzt mehrfach von dieser China-Entwicklung gesprochen. Nepal, sage ich mal, 50 Jahre Nepal. Es gab keine Christen, heute mehr Evangelikale als in Deutschland, prozentual zur Bevölkerung. Und das bei allem Verbot. Und das Wort ist entscheidend. Und wenn man das sieht, wie heute, seit 1990 ist ja erst das aufgehoben, das Missionsverbot, und dennoch ist so beschränkt, wie das Wort durchdringt. Ich höre das jetzt durch Evangelisten in Bhutan und in Sikkim. In Sikkim sprachen die indischen Evangelisten davon, wie es sagt, das sei das Gewaltigste, wie im Moment das Evangelium durch Sikkim läuft, das Königreich im Himalaya. Und Sie kennen das ja auf so vielen Gebieten, wie wir das heute hören. War im Gottesdienst noch, wie ich in der Gemeinde war, ganz am Ende eine Wegmissionarin da, und am Ausgang grüßte mich und sagte, wo kommen Sie her? Und dann sagt sie, ja, was Tadschikistan? Sag ich, ja, wie läuft das Evangelium? Das ist unglaublich. Wenn man das so hört, was ist das für Länder, die vor 15 Jahren noch verschlossen waren, die uns daran erinnern, das ist der wichtigste Dienst, den wir haben, das Evangelium weiterzutragen. Und die Sache, es ist Zeit oder Unzeit, das ist ganz arg schwierig. Wann ist es denn Zeit gewesen? Wann war denn eine Offenheit da? In der Christenheit gab es zur Mission nie eine Offenheit. Es waren immer kleine Kreise, es waren immer Minderheiten, die den Missionsbefehl gesehen haben und denen das auf den Nägeln brannte. Und es war auch etwa in der Jugendarbeit, wie der CVM aufkam, oder in den ganzen diakonischen Arbeit, Sonntagsschularbeit, es waren Laien, es haben ja nie die Theologen erkannt, es waren immer Parallelstrukturen, wo das aufgebrochen ist, wo sich Freunde zusammengeschlossen haben, auch die ganzen diakonischen Werke sind so entstanden, die Rettungshäuser, wenn wir das dann verfolgen, in Beugen unten, wo die schwer erziehbaren durch Zeller betreut wurden und so weiter, waren Leute, die gebrannt haben, diesen Kindern die Liebe Jesu zu bezeugen. Das war der Mittelpunkt und deshalb wurden sie glänzende Pädagogen. Das Rettungshaus in Karlsruhe oder so, überall, wo die im Lande entstanden sind. Toll, wenn das in unserer Zeit wieder so ist und wir stehen dann dazu, allem Spott der anderen zum Trotz. Eure Missionare nehmen ja auch, glaubt, teil an diesem Kurs in der Stiftung in Bad Honnef. Oder schickt ihr sie nicht hin in die Stiftung zur Entwicklung? Machen viele evangelikale Missionen jetzt, wo der Staat seine Entwicklungsmitarbeiter hinaussendet. Und am Anfang war das wirklich schlimm, wie die mit einem Mitleid, ohne gleichen, also was seid ihr für blöde Leute, dass ihr noch meint, ihr könnt ja draußen Christentum verbreiten. Inzwischen gibt es ja dort in Bad Honnef in dieser Stiftung mit ihrer tollen Arbeit, die ja alle einheimischen Sprachen zu lernen und tolle kulturüberschreitende Sachen und so weiter lehrt, gibt es ja einen Gebetskreis, weil so viele Evangelikale dort immer sind und keiner lächelt da mehr. Im Gegenteil, es ist bei diesen großen Entwicklungsexperten, die riesen Gehälter einschieben, ein großes Aufmerken da, wo wir sagen, es kann nur durch eine Erneuerung der Menschen geschehen, was wir tun. Und durch unsere Verkündigung. Also auch zur Zeit und zur Unzeit. Predige das Wort, und das heißt, predige du von Christus und sage das allen. Und überwinde du deine eigene Schüchternheit, deine eigenen Bedenken. Ich hoffe, dass die Schüchternheit bei ihnen bleibt, damit sie eine Bremse haben vor dem Babbeln. Sondern sagen, ich will es jedes Mal mir auf den Knien erringen, was ich sagen, aus Predigen. Soll nie Routine werden. Es darf nie Routine werden. Ich muss jedes Mal so reden, dass ich es in der Verantwortung tue vor dem Richter, der richten wir die Lebenden und die Toten. Das war in der Missionsbewegung auch immer interessant, gerade so ein Henry Martin, der in einer Sehnsucht lebte nach der neuen Welt. Das waren seine letzten Worte, die er in sein Tagebuch in Tokat in der Türkei geschrieben hat, wo er gestorben ist. Wann wird einmal die Gerechtigkeit auf der Erde durchbrechen? Er hat all das gesehen, diese Kinder in der Tempelprostitution in Indien und diese Korruption und alles. Und er hat gebrannt, dass die Gottesherrschaft in dieser Welt Raum findet. Und dass er irgendwo gestorben, keiner weiß, wo sein Grab ist. Aber die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Scott, der Gründer der Afrika-Inland-Kirche, der größten Kirche, evangelischen Kirche in Kenia, hat nur 14 Monate gewirkt, hat durch Ostafrika gestürmt und seine letzten Worte waren, lasst uns gehen zur ewigen Stadt, das war die Sehnsucht, wir wollen doch hier in dieser Welt ein Stück vom Himmel schon hereinleuchten lassen, dass da etwas von der Gottesherrschaft sichtbar wird. Reich Gottes ist nicht, dass unsere Organisationen göttlich sind, sondern dass ein Stück der Königsherrschaft Jesu in Menschen Raum gewinnt und dass deshalb das Reich der Finsternis besiegt wird, die Herrschaft des Teufels zurückgedrängt wird. Und diese Verantwortung haben wir vor dem kommenden Christus. Und diese Missionsbewegung gehört zu dem ganz Großen. Wir haben als Gemeinde am meisten Aufbruch erlebt durch die Missionsberichte. Das glauben Sie nicht, durch Ihre ganz schlichten Dienste. Als ich nach Stuttgart kam 1971, waren am ersten Missionsabend 5 Leute da. Und wir haben gute Reklame gemacht und dann haben wir alles umgestellt. Und dann haben wir auch mit 300 Missionstage gemacht und zwar umgedreht. Man kann es ja durch Organisation manches verändern, man kann eine Gemeinde gewinnen. Aber dass sie das erkannt hat, es ist ein Geisteskampf heute, der wird auf dem Missionsfeld ausgefochten und zu Hause tobt er genauso. Wir müssen bloß die gleiche Position haben wie die Missionare. Das klare Zeugnis, die klare Position. Und das ist, ich kann es immer noch mal betonen, der große Dienst, den Sie tun können mit Ihren Heimatdiensten. Das ist gar nicht so wichtig. Auch bei uns kommen die Leute immer zurück und meinen, sie müssen ihre Projekte vorstellen, was die Leute in der Schreinerei gelernt haben. Und ich rede immer und sage, du, ihr müsst doch was übermitteln, was Jesus da draußen gewonnen hat in den Herzen der Menschen. Eure Fachfragen dürft ihr nachher mit unseren Experten erörtern. Aber wir wollen doch was hören vom Anbruch des Reiches Gottes. Uns interessiert doch nicht, wie ihr eure Drainagen macht in der Landwirtschaft und wie ihr die Forstarbeit dort aufbaut und eure ökologischen Dinge. Sondern bringt doch was rüber von der Königsherrschaft Jesu. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, eines evangelischen Predigers, Vers 5. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, das ist eben nicht bloß der Kanzeldienst, da ist immer am schwierigsten, da wird es am unnatürlichsten, sondern auf der Kanzel wirkt es da nur echt, wenn es genauso ist, wie wir reden. Wir sehnen uns alle danach und ich hoffe auch, dass wir wieder Mut haben, bei aller Vorbereitung frei zu reden. Gut, dass wir alles wörtlich aufschreiben, wir müssen da durchdringen. Früher waren wir da viel härter. So, dass wir das Wort den Menschen sagen können, trotz aller unvollkommenen Grammatik und aller Fehler, die wir dann machen. Aber das Zeugnis, das durchkommt, das ist mit Predigen, heißt ja, den Heroldsruf tun. Sonst denken wir an irgendwie liturgische Dinge. Den Heroldsruf ausrufen, der Königsherrschaft Jesu, dass Jesus da ist, an der Tür steht und anklopft und eindringen will. Und es geht um eine Bekehrung. Deshalb sehe ich es mit großer Sorge, ob im Moment bei uns nicht auch in manchen Gemeinschaften wirklich eine Verführung stattfindet, als man meint, es geht um eine unterhaltsame Tour. Es geht um eine Witztour und so. Schön, wenn einer das humorvoll machen kann. Ich habe die Prediger immer beneidet und ich würde ihnen jetzt auch gerne das tun, so wie es viele gut können, geistliche Leute. Aber wenn das bloß noch abgleitet in eine Unterhaltungstour und in eine Witztour und man den Ernst nicht mehr hat, es kann keine Versammlung geben, wo nicht die Möglichkeit ist, dass Menschen sich bekehren und vor dieser letzten Entscheidung stehen, vor dem kommenden Jesus Christus. Hat mich auch immer wieder bewegt, wenn man etwa von einer Bezirksbibelstunde im Schwarzwald zurückkam und dann hörte, da ist jemand auf dem Nachhauseweg tödlich verunglückt mit seinem Auto. Hat er es nochmal klar gehört? Sitzt mir seitdem im Nacken. Sagen wir so, dass es alle nochmal hören können. Und ist das unser Gebet, Herr, lass das doch geschehen, dass Ja, sitzen doch so viele Leute, die in unklaren Verhältnissen leben, die mitten in der Sünde sind, die beten fromm wie die Weltmeister. Aber Herr, lass doch dein Licht hineinfallen, dass es zur Scheidung kommt. Es hat mir oft wehgetan beim Abendmahl. Ich bin nicht glücklich gewesen, wenn man das Abendmahl austeilen kann. Wir haben keine Möglichkeit. Man weiß, da leben Leute in offenkundiger Sünde. Und man gibt ihnen das Abendmahl, oder wie? Ich habe Ihnen schon gestern angedeutet, dass die Kirchenzucht auch nicht Lösung ist. Aber der Geist Gottes soll doch wirken und Menschen überführen, dass Menschen sagen, ich möchte raus aus meinem Lügenleben und möchte mit Christus richtig leben. So, das war das Erste, das Wichtigste, unser Lebensinhalt. Und jetzt wollen wir von dem noch reden, Vers 3. Warum geht das vielen auf die Nerven? Warum geht das vielen auf die Nerven? Also der Paulus sagt schon, das ist ganz normal, er hat das sehr nüchtern gesehen, dass in der Gemeinde die Verführung kommt. Die schlimmste Verführung kommt immer aus der Gemeinde. Bei Paulus, Apostelgeschichte 20, in Milet, also von den Ältesten von Ephesus, sich verabschiedet, aus der Gemeinde kommt die Verführung. Aus der Gemeinde. Nie sind die äußeren Feinde für die Gemeinde gefährlich. Verfolgung ist nie schlimm, Islam ist nie schlimm, Hindu-Übergriffe sind nie schlimm für die Gemeinde Jesu. Das gibt Wachstum, das gibt Konzentration. Aber schlimm ist aus der Gemeinde. Diese seichte Christlichkeit, wo man sagt, das sind halt ein paar Spinner, die das wollen, es wird zur Ranze erklärt, auch das wollen wir noch gerne tragen. Nach ihren eigenen Lüsten wählen sie sich Lehrer nach dem, was man hören will. Dann nach was soll es denn sonst sein, was das Wort Gottes sagt? Das ist eine ganz große Gefahr. Auch hier war ich immer wieder dankbar, dass ich nicht in einer freikirchlichen Gemeinde tätig war. In der freikirchlichen Gemeinde gibt es immer ein paar Leute, die sagen, hey, wenn du nochmal so predigst, dann wird dein Gehalt gekürzt. Denn wenn ich aus der Gemeinde austrete, hängt da ein Gehalt dran. So heikle Sache. Dass man nicht abhängig wird von einer Gemeinde und dem, was sie hören wollen. Wenn wir fragen, was wollen die Leute hören, die wollen Seelentrost haben, die wollen Beruhigung und die wollen auch für uns selber oft, was wir suchen. Wir wollen wissen, was will Jesus jetzt. Und da geht es um die Lehre, um die Bibellehre, und das ist ja das Tolle, dass das Wort Gottes immer neu zu uns redet. Wir kommen nie an einen Punkt, wo wir sagen, wir haben das Wort Gottes gekannt. Also bei Kinderstunden hört man immer wieder, man kann den Kindern die biblische Geschichte erzählen, die sagen, kennen wir schon alles. Dabei haben sie bloß die Seele der Kinder nicht verstanden. Die Kinder wollen doch bloß gelobt sein, dass sie so Bibelkenntnis haben. Für ein Kind können sie ja nichts Besseres tun, als immer wieder das gleiche Bilderbuch vorlesen. Die Kinder wollen ja ein Bilderbuch so lange hören, bis sie es auswendig können, bevor sie in die Schule gehen. Bei Kindern haben sie ja ihr Lieblingsbilderbuch und so. Sondern was eigentlich wichtig ist, dass wir immer das Neue herausstellen, sodass sie nicht bloß die Kinder, sondern gern das Evangelium hören, dass wir auf einmal sagen, so habe ich es noch nie gehört. Ganz bekannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Und es hat mich so getroffen und hat mich so aufgewühlt und hat mir so neu Christus groß gemacht. Also nicht wie uns die Ohren kitzeln und wie unsere Gefühle wollen. Es geht auch nicht um Erfolg. Zahlen können sehr täuschen. Es gibt Zeiten, wo es vielleicht zurückgeht und es Zeiten des inneren Wachstums sind. Das ist auch meine Sorge, ob heute die Gemeindewachstumsbewegung viel zu sehr an Zahlen sich orientiert und nicht an einem Wachsen, an einem geistlichen Wachsen der Mitarbeiter. Das ist das Entscheidende. Zahlen können sehr täuschen, sind natürlich auch wichtig, sondern ob das Wort Gottes sich in seiner ganzen Kraft durchsetzen kann. Wenn wir heute 2000 Jahre Christenheit, Geschichte durchüberblicken, ist doch immer wieder interessant und bedrückend, wie sehr das Evangelium angepasst wurde. Angepasst wurden die Zeitströmungen. Man ist dann schon erstaunt und sagt, dass selbst Leute, die man vielleicht noch kennt, dass die einer Nazi-Ideologie aufgesessen sind und das Evangelium in diese Nazi-deutsche Christen-Ideologie hineinfressen konnten. Dann wissen wir, wie es eine Anpassung gab an den Sozialismus und dann an die rationalistische Verfälschung des Evangeliums. War immer von der Zeitmeinung umgeformt, wie stark sich das Evangelium hineinpressen ließ in diese schreckliche mittelalterliche Herrschaft eines Papsttums von Gregor dem VII., wenn man das nochmal sieht, dieses furchtbare Kirchentum, wie Menschen, wie viel treue Bekenner des Evangeliums hier hingemordet wurde. Es ist schrecklich, wie das Evangelium das verdreht wurde. Und hoffentlich haben wir die Offenheit zu sagen, Herr, wir wollen uns trennen, auch nicht von der Mode, jetzt mal wie gestern, von der Mode, von der Zeit, und stehen wirklich unter Gottes Geist und lassen uns zurechtweisen, was heute der Herr will. Es gab viele dieser Bekenner immer wieder des Evangeliums. Viele haben mit ihrem Leben dafür bezahlt oder sind lange in die Verfolgung geraten. Deshalb hat ja Paulus da in Kapitel 3, Vers 12 gesagt, dass man Verfolgung leiden muss, dass man das nur als Außenseiter tun kann. Hugenotten, Waldenser, Salzburger,